Cunningham, Erzählung von Georg Werth aus dem Jahre 1847, dritter Abschnitt. Die Maas entlang gingen wir zurück nach der Stadt. Je mehr ich mich mit dem jungen Iren unterhielt, desto interessanter wurde er mir. Sie haben mir erzählt, dass Ihr Vater irischer Landlord ist, der jährlich 22.000 Pfund Rente von seinen Gütern bezieht. Sie erwähnten ferner, dass Sie früher Ingenieur auf der Great Western Bahn waren. Dann wurden Sie Kanonengießer in Woolwich. Das ist alles zu verstehen, aber wie kommen Sie dann plötzlich nach Indien? Das will ich Ihnen erzählen. Als Ludwig Philipp, der König der Franzosen, vor einigen Jahren England besuchte, da kam er auch nach Woolwich. Ich lernte damals gerade das Kanonengießen und bat um die Erlaubnis, unseren hohen Gast mit dem ganzen Etablissement herumzuführen. Wie wir heute durch die belgische Gießerei schritten, so ging ich damals mit dem französischen Könige auch durch die in Woolwich und zeigte ihm alles. Ludwig Philipp ist ein allerliebster, freundlicher Mann. Meine Explikationen schienen ihm großes Vergnügen zu machen, und als wir fertig waren, da klopfte er auf meine Schulter und sagte, »Kanonen verstehen Sie nun zu gießen, aber wollen Sie nicht auch einmal welche losschießen?« Ich antwortete, »Ja«, in meiner Arbeitsjacke, mit schmutzigen Händen, ganz wie es meine Beschäftigung mit sich brachte, nahm ich Abschied von dem alten Könige. Von der Stunde an setzte ich es mir in den Kopf, dass es mit der bloßen industriellen Tätigkeit doch noch nicht getan sei. Ich nahm mir vor, ins Heer einzutreten. Rasch beendigte ich daher meinen militärischen Kursus, den ich ebenfalls in Woolwich begonnen hatte, und ging dann eines Morgens zu dem Herzoge von Wellington, indem ich ihn von meinem Vorhaben in Kenntnis setzte und ihn ersuchte, mich bei der indischen Armee unterzubringen. »You may go, George«, erwiderte der alte Duke und verschaffte mir eine Stelle bei den Sappers und Miners in Indien. Sofort machte ich mich auf die Reise. Mein junger Begleiter schien gar nicht zu bemerken, dass ich mit einem etwas ungläubigen Lächeln neben ihm herschritt. Sohn eines irischen Landlords, Ingenieur, Kanonengießer, Unterredung mit Ludwig Philipp, Besuch beim Herzoge von Wellington, Soldat in Indien. Je weiter wir kamen, desto sonderbarer wurde mir die ganze Geschichte. George erzählte mir aber alles in so trockenem, treuherzigem Tone und mit so hoher Einfachheit, dass ich es wirklich nicht übers Herz bringen konnte, ihn zu unterbrechen. Er fuhr daher ungestört fort. Kaum in Indien angekommen, hatte ich gleich das Glück, den prächtigsten Krieg ausbrechen zu sehen. Wie Sie wahrscheinlich in den Zeitungen werden gelesen haben, brachen die Sikhs im Dezember 1845 über den Sutlej in die britischen Besitzungen in Indien ein und wurden in drei blutigen Schlachten am 18., 21. und 22. desselben Monats bis an die Ufer desselben Stromes zurückgeworfen. Leider war ich bei diesen drei ersten Schlachten, unter denen der Tag von Firoz Schah der entscheidendste war, nicht zugegen. Ich musste mich bis zum 10. Februar gedulden. An diesem Tage griffen wir unter dem Kommando von Sir Hugh Grogue die Verschanzung der Sikhs bei Sobroan an den Ufern des Sutlej an. Das Lager der Feinde, die namentlich mit der Artillerie trefflich umzugehen wissen, wurde durch 35.000 Mann und 65 Stück Geschütz verteidigt und durch mehrere Batterien schweren Geschützes von dem rechten Ufer des Sutlej her unterstützt. Wir stürmten mit gefälltem Bajonett und nach zweistündigem Gefecht Mann gegen Mann hatten wir eine dreifache Reihe von Bollwerken, die durch eine wohlgeordnete Artillerie und durch 32 reguläre Regimenter Infanterie verteidigt wurden, überschritten und stürzten den Feind in den Fluss. 12.000 Tote ließ er auf dem linken Ufer oder in den Wellen des Stromes zurück. Alle Kanonen fielen in unsere Hände. In der darauffolgenden Nacht setzte der größere Teil des englischen Heeres über den Fluss und am 17. Februar zog die ganze Armee siegreich in das Panjab ein. »Und Sie zogen mit?« »Nein, Ich nahm meinen Abschied infolge eines Duells.
Also auch schon ein Duell?
Leider. Einer meiner besten Freunde drückte sich etwas zweideutig über meine schöne Cousine aus. Da hieß es denn überall:
»Das musst du dir nicht auf dir sitzen lassen, George.«
Und ich forderte ihn auf Pistolen. Das Unglück wollte, dass ich ihm den rechten Arm abschoss.
»Und da kehrten sie nach Europa zurück?«
»Oh nein! Zwischen dem Februar 1846 und jetzt sind beinahe 15 Monate verstrichen. Die habe ich noch herrlich benutzt. Die Ostindische Kompanie beschäftigt sich in den britischen Besitzungen seit einiger Zeit mit der Anlage enormer Eisenbahnen, die das Innere des Landes, welches bisher fast gar nicht für den Handel und die Industrie benutzt werden konnte, mit den Küsten in Verbindung bringen sollen. Da der Krieg vorüber war und jenes unselige Duell mich zu meiner nächsten Umgebung in eine etwas unbehagliche Stellung brachte, so bot ich in der Kompanie meine Dienste an, indem ich die auf der Great Western Bahn gemachten Erfahrungen benutzen zu können hoffte. Meine neue Beschäftigung war die mühseligste, die man im Leben haben kann, bei Wind und Wetter in einem kaum kultivierten Lande Eisenbahnen anzulegen. Das ist gewiss nicht das erfreulichste Handwerk. Ich musste oft den halben Tag bis an die Knie im Wasser stehen. Ich tat es aber gern, denn außer der Wichtigkeit meiner Arbeiten spornte mich auch der Gedanke an, dass es mir vielleicht gelingen würde, das System, nach welchem die englischen Great Western Bahn angelegt wurde und jetzt betrieben wird, auch in Indien einheimisch zu machen. Auch honorierte die Kompanie meine Arbeit in der liberalsten Weise. Ich verdiente täglich von 4 zu 10 Pfund Sterling, und da der Lohn am Ende jeder Woche ausbezahlt wurde, so hatte ich bald so viel Geld, dass ich nicht mehr recht wusste, was ich damit anfangen sollte. Ich schrieb daher einem Londoner Freunde, etwa 2000 Pfund in Eisenbahnspekulationen für mich anzulegen, und wie ich immer mehr Glück als Verstand habe, so ist es mir damit derart gelungen, dass ich nach den letzten Nachrichten durch das Steigen der London Brighton Railway Shares fast 1200 Pfund dazu verdienen kann, wenn ich jetzt wieder verkaufen will. Doch dies nur nebenbei bemerkt. Meine Tätigkeit in Indien machte mir das höchste Vergnügen. Wir drangen immer weiter in das Innere vor, mit jedem Tage verringerten sich die Schwierigkeiten unseres Unternehmens, und schon war ich so weit gelangt, auch meine kühnsten Vorschläge bei der Direktion der Kompanie durchzusetzen. Da trifft mich plötzlich ein Brief meines Vaters, in dem er mir befiehlt, augenblicklich nach England zurückzukehren. Sie können sich mein Leidwesen denken, aber ich musste gehorchen und hatte vor meiner Abreise nur noch die Freude, dass die Ostindische Kompanie mir für meine Arbeiten öffentlichen Dank votierte. Eine Ehre, auf die ich als 21-jähriger Mensch nicht wenig stolz bin. Über Bombay, Alexandrien und Triest reiste ich dann nach Deutschland. Mein Vater wird ärgerlich sein, dass ich so lange unterwegs blieb, aber ich konnte mich gar nicht vom Rheine trennen. Es ist gar zu schön am Rheine. Unsere Konversation, die am vorigen Abend in französischer und den Morgen über in englischer Sprache geführt wurde, machte nun einer deutschen Unterredung Platz, und ich fand, dass mein Begleiter außer seiner Muttersprache sich auch noch in den zwei anderen Zungen aufs Geläufigste ausdrücken konnte. Eine Fertigkeit, die bei uns Deutschen zwar sehr zu Hause ist, die den Engländern und Iren aber nur zu oft abgeht. Während wir in die Stadt zurückgingen, schilderte mir der junge Ire seine Reisen in Deutschland, die er mit vielem Nutzen gemacht zu haben schien. »In Bonn am Rhein hielt ich mich mehrere Wochen auf«, bemerkte er noch, »als wir eben in das Café der Passage traten, um uns nach dem vielen Herumlaufen des Morgens an einem Frühstücke etwas zu erfrischen. Ich hatte mir vorgenommen, meinen Begleiter nicht ferner mit allerlei Fragen zu verfolgen. Als er aber anfing, von Bonn zu erzählen, da erfasste mich aufs Neue meine inquisitorisches Gelüste, und an meinen geliebten Feind denkend, der alle Leute für Erzlumpe erklärt, die ohne
Eine entsetzliche wichtige Veranlassung, eine Flasche Champagner trinken und der gerade in Bonn gegen Vergütung von 2% Provision aller fahrenden Bretonen gefälligster Schutzgott ist, fragte ich den Iren: »Nun, da werden Sie gewiss den Kommerzienrat W. kennen.«
»Das versteht sich. He is a very funny old chap, and his son is a good fellow too.«
»Hat er Ihnen gesagt, dass jeder Mensch ein Erzlump sei, der ohne eine entsetzlich wichtige Veranlassung eine Flasche Champagner trinkt?«
Der Ire sah mich etwas verwundert an.
»Das gerade nicht, aber er hat mir 40 Pfund auf meinen Kreditbrief hinausbezahlt.«
Da zog mein junger Begleiter eines jener Bankformulare aus der Tasche, durch welches ein reisender Brite gewöhnlich bei den verschiedenen Handlungshäusern der Welt für eine gewisse, am andern Ende des Blattes bemerkte Summe akkreditiert wird. Ich las die Namen in L.A., A., Alexandrien, Algier, Athen, Amsterdam und so weiter in L.A., B., Baden, Berlin, Bordeaux, Bonn. 40 Pfund Sterling. Die Sache hatte ihre Richtigkeit. Ich erkannte die mir so teure Wechselunterschrift des ehrwürdigen Mannes und musste vor Vergnügen laut auflachen. Dann, nach dem oberen Ende des Briefes schauend, las ich den Namen des Inhabers. Lord George Cunningham, akkreditiert für 500 Pfund Sterling durch Glen Halifax Mills and Company in London. »Sie sind also tout bonnement Lord?«
Der Ire verneigte sich.
»Ich hörte gern, dass Sie Ingenieur, Kanonengießer, Soldat am Sutley und wieder Ingenieur im Innern von Indien, ja sogar Eisenbahnspekulant waren, dass Sie aber nebenbei nicht bloß der Sohn eines irischen Landlords, sondern wirklicher Lord sind, das macht mir umso größeren Spaß. Sie müssen sich nicht darüber wundern, denn wir sind es bei unseren hohen Herren in Deutschland nicht immer gewohnt, dass sie so nützliche und nebenbei so einträgliche Hantierungen treiben.« Der Ire lächelte. »Ich kann Ihnen versichern, dass wir englischen Aristokraten dergleichen Sachen unternehmen müssen, wenn wir in der Welt fortkommen und unser Einfluss im Lande aufrechterhalten wollen. Mein Vater ist der Earl of Dunningmore. Ich bin ein jüngerer Sohn. Als solcher muss ich meinen Weg durch die Welt machen, denn der Titel und das Vermögen meines Vaters gingen auf meinen älteren Bruder über. Da ich große Lust zu der Tätigkeit eines Ingenieurs hatte, so trat ich deswegen in meinem 14. Jahre in die Dienste der Great Western Bahn, um mir Geld und Ehre zu verdienen. Das andere wissen Sie schon. In Indien traf mich, wie ich Ihnen ebenfalls erzählte, ein Brief meines Vaters. Er zeigte mir darin den Tod meines älteren Bruders an. Von dem Augenblicke an, wo dieses schmerzliche Ereignis statt hatte, trat ich aus der untergeordneten Stellung eines jüngeren Sohnes in die Rechte des Erstgeborenen ein. Nach dem Ableben meines Vaters erbe ich außer dem ganzen Vermögen der Familie den Titel Earl und meines Vaters Sitz im Hause der Lords. Wie wir es immer in England oder Irland tun, habe ich einstweilen einen anderen Titel angenommen, nämlich Cunningham, da dies der Name einer unserer Besitzungen ist. Nach dem Wunsche meines Vaters begebe ich mich jetzt nach England und dann sofort nach Irland, um während der Zeit, dass mein Vater im Hause der Lords in London sitzt, unseren Gütern in Irland vorzustehen. Was ich in meiner Jugend lernte, wird mir dort prächtig zustatten kommen. Ich denke mich ganz, dem Dienste meines armen, unglücklichen Vaterlandes zu widmen und werde mich jetzt auch, was ich nie früher tat, mit allem Ernste auf die Politik werfen, damit ich nach dem Tode meines Vaters sein würdiger Ersatzmann und ein tatkräftiger Vertreter meines Volkes werde. Der junge Ire sprach die letzten Worte mit einer solchen Wärme, dass ich seinen Vorsätzen den vollsten Glauben schenken mußte und ihm nun auch gern verzieh, dass er am verflossenen Abend nach so viel Strapazen einmal für seinen eigenen Kopf eine Flasche Champagner getrunken. Es wollte mir freilich noch immer nicht aus dem Sinn, dass auf den Gütern des irischen Earls in der letzten Zeit nur eine alte Frau vor Hunger gestorben war. Aber ich drückte dabei mein revolutionäres Auge zu und versicherte dem jungen Lord nur, dass er sich des Beifalls der ganzen Welt zu erfreuen haben würde, wenn er seine guten Pläne ebenso energisch durchsetzte, wie er sie jetzt treu und ernstlich gefasst zu haben scheine. Ob das irische Volk indes noch so lange geduldig warten wird, bis dergleichen junge und gewiss sehr liebenswürdige Aristokraten sich seiner Not annehmen können, das ist eine andere Frage. Wie von einem Menschen, den man einmal und nicht wieder sieht, nahm ich von dem jungen Cunningham Abschied. In seinem ziemlich abgetragenen Paletot, den Reisesack in der Hand, sah ich den jungen blonden Mann die Straße nach der Maas hinunterwandeln, und es tat mir fast leid, wenn ich daran dachte, dass er wahrscheinlich noch einmal eine irische Bartholomäusnacht erleben und vielleicht trotz aller Schönheit und Liebenswürdigkeit sie nicht überleben wird. Wenn man sich aber von so einem großbritannischen Aristokraten erzählen lässt, was er in seiner Jugend tat, wie er in seinem 14. Jahre, statt sich mit seinen Schulkameraden herumzubalgen, etwa bei der Great Western Bahn in Dienste trat, wie er im 16. statt Sperlinge und Finken zu schießen, Kanonen goss, wie er in seinem 19. statt mit Rapieren zu klopfen, am Sudley Mann gegen Mann den feindlichen Batterien entgegenwarf, und wie er endlich im 21. Jahre, statt mit Glacé-Handschuhen auf Bällen und Soireen herumzuflanieren, Maßstab und Senkblei in die Hand nahm, um Wege zu bauen, die Länder und Meere zu unberechenbaren Nutzen miteinander zu verbinden. Da begreift man, dass solche Leute, wenn sie mit allen diesen Kenntnissen und Erfahrungen ausgerüstet, zuletzt als Männer in der ihrer ganzen Klasse eigentümlichen, körperlichen Schönheit wirkend und schaffend in das Staatsleben übergehen, dem Plebejer bisher imponieren mussten und noch bis zur Stunde imponieren. Siegreich, es ist wahr, stürmt die englische Bourgeoisie vorwärts auf der einmal betretenen Bahn. Sie wusste im Jahr 1834 die Reform Bill und im Jahr 1846 die Abschaffung der Korngesetze durchzubringen und dadurch die uralte Gewalt der Aristokratie bis in ihre Grundfesten zu erschüttern. Sie wird noch weitergehen. Wie die Fabrikanten von Leeds und Birmingham den kleinen Lord John Russell dazu zwangen, im Jahre 1834 für sie aufzutreten, wie der gewöhnliche industrielle Richard Cobden den großen Sir Robert Peel dazu brachte, im Jahre 1846 einzig und allein die Interessen der Bourgeoisie, ja, wie er selbst den eisernen Herzog, den Duke of Wellington, dazu zwang, auch nur den Willen der Mittelklasse im Oberhause zu verteidigen, so wird der Quäker Bright auch bald seinen dritten Aristokraten finden, der ihm die Hochkirche zertrümmern hilft, und so wird ein vielleicht noch bis jetzt obskurer Gesell in Manchester den vierten auftreiben, der die Abschaffung der Nationalschuld mit ihm beantragt und durchsetzt, um dadurch die unumschränkte Gewalt der Bourgeoisie zu vollenden. Dass die Aristokratie sich zu diesen Reformen benutzen lässt, ja, dass sie sich geradezu in diese revolutionären Bewegungen hineinstürzt, rettet sie aber trotz aller materiellen Verluste nichtsdestoweniger als bevorzugte Klasse der guten Sitten und der Intelligenz, und während vielleicht die Bourgeoisie nach errungenem Sieg im Taumel der freien Konkurrenz jedes Recht und alle Freiheit verhöhnend dahinlebt, wird sich die Aristokratie mit der Arbeiterwelt, mit dem Proletariate vereinigen, um freilich dann nicht mehr als Aristokratie, sondern nur als eine Klasse intelligenter, begeisterter Leute gemeinschaftlich und ein Herz und eine Hand mit dem Volke, die beiderseitige Feindin zu erdrücken und die Welt einem Zeitalter der Menschlichkeit und des Genusses entgegenzuführen. Durch ein solches Hingeben wird auch der junge Cunningham seinen Kopf retten können. Wir wollen ihm Glück zu seiner Rückkehr nach Irland wünschen. Mit Jugend, Schönheit, Verstand, Erfahrung und Geld ausgerüstet, geht er in ein Land, in dem augenblicklich Millionen Menschen von einem englischen Almosen leben, das am 12. September dieses Jahres erlischt. Irland soll dann alleine schwimmen, heißt es aus jedem englischen Munde. Das grüne Erin, das Land der Poesie und der Sorglosigkeit, hat seine tüchtigsten und erfahrensten Kinder also wahrlich nötig.